Herzlich willkommen zurück beim Partnerbank-Podcast Wirklich Reich. Wir reden über mehr als nur Geld. Ich bin Savinas Enayati. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Diese Episode ist Teil 2 von 2 unseres Gesprächs. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch hineinhört. Denn die beiden Teile bauen aufeinander auf und gemeinsam ergibt sich erst diese ganze Folge. In der Stressforschung sagt man ja oft, es gibt einen positiven Stress und einen negativen Stress, oder?
Ja.
Weil in der Gesellschaft wird ja jetzt sehr viel über den negativen Stress gesprochen. Also alle fühlen sich eben gestresst, weil ja auch Wandel der Welt, die ganzen multiplen Krisen, also ist ja auch berechtigt. Aber ich fand es so interessant, dass man auch von diesem Euch-Stress spricht, der ein positiver Stress ist, wo du auch so einen Kräftezuwachs bekommst. Also sagen wir, du hast eine wichtige Prüfung und du fühlst dich zwar gestresst, aber in einem positiven Setting könnte das ja auch sein, ich kann meine Leistung dann dort zeigen, wo ich so lange hingearbeitet habe. Und ich denke mir, vielleicht kann man auch diesen Podcast nutzen, dass wir kurz darüber auch sprechen.
Mhm.
Weil einerseits, ich habe im Vorfeld auch so ein paar Ärzte gefragt, sagen sie, dass schon sehr viele Krankheiten ursächlich auch was mit Stress zu tun haben oder die Art, wie wir mit unseren Emotionen umgehen, wie wir unsere Emotionen regulieren können. Also der Volksmund hat ja, ich habe es ja eingangs, glaube ich, schon erwähnt, sagt ja, mir kommt die Galle hoch oder was, es liegt mir im Magen, was trägst du auf deinen Schultern, was hast du auf dem Herzen. Diese ganze Thematik, wie im Umgang mit Stress und wie das dann sich auswirkt sozusagen auch auf die Arbeit und dann wiederum auf deinen Wohlstand. Also diese Verkettung auch der Themen, oder?
Mhm.
Also du hast, jeder Mensch hat einen gewissen Stress, manche natürlich viel mehr, manche weniger. Und die Bewältigungsstrategien sind unterschiedlich. Aber wie könntest du uns so mitgeben, als Frauen, wenn du jetzt zum Beispiel auch einen Stress hast, dass sich das nicht so auswirkt dann auf dein Arbeitsleben, dass du dann nicht dann deine Arbeit nicht mehr machen kannst und dann sozusagen kein Einkommen mehr hast und dann erst recht dieses ganze Armutsthema hast? Also wie können wir lernen, besser mit diesem Stress umzugehen?
Naja, wir sagen in Österreich, wir haben Stress, aber wir meinen eigentlich, wir haben Arbeit.
Interessant.
Viele unterscheiden nicht zwischen Eu und Di-Stress, also der positiven Stress und den negativen Stress. Der negative Stress, das ist dieser Stress, der uns wirklich nach unten zieht oder wo ich vielleicht in der Tiefgarage heulend im Auto sitze, weil ich mich so geärgert habe. Das ist ein ganz, ganz negativer Stress.
Ja.
Der macht krank. Der positive Stress, du hast es schon gesagt, ist dieser Eu-Stress. Viele Künstler würden sagen, ich kann das Lied gar nicht komponieren, hätte ich nicht diesen positiven Stress.
Ja.
Oder man kann es vergleichen mit Hochzeit, Heirat, ja, da habe ich eine Freude und das möchte ich und da bin ich aber auch in einer Stresssituation. Und es ist eigentlich diese kognitive Bewertung, also diese Bewertung, die wir ganz alleine durchführen im Kopf, um zu sagen, das ist jetzt positiv oder das ist jetzt negativ. Das heißt, das kann jeder für sich erlernen, man nennt es dann auch Resilienz, diesen Stress,
also widerstandsfähig zu sein, oder?
Genau, diesen Stress zu bewältigen und diese Kopfstärke zu trainieren.
Aber wie machst du das in diesem Zeitgeist? Also es ist ja so, dass viele Menschen ja dann auch andere, statt dass man die ermutigt oder so weiter, dass man vielleicht konstruktiv dann damit umgeht, dass man doch gemeinsam dann ins Tal des Jammerns verfällt, oder?
Ja, aber man kann ganz bewusst auch sagen, nein, das mache ich jetzt nicht. Während der Pandemie habe ich Vorträge gehalten für Lehrer und Lehrerinnen, weil es darum gegangen ist, resilienter oder stressresistenter zu werden oder zu sein.
Ja.
Und da war so mein Tipp, bitte schauen Sie sich um 22 Uhr vorm Schlafengehen nicht noch die ZIP-2 an, ja, wo nur negativ über Corona und Viren und Ding, man weiß es ja eh. Ich muss mir nicht dauernd im TV die Negativbotschaften anschauen, die mich dann kurz vorm Schlafen gehen, noch einmal im Schlaf mit begleiten.
Aber das heißt, ein Thema für unsere Gesundheit ist dieses Thema auch Schlafhygiene.
Ja,
und das
unbedingt.
Thema aber auch, was konsumiere ich eigentlich, damit es mir vor dem Schlafengehen dann auch so gut geht, dass ich einschlafe.
Ja, genau.
Okay.
Genau. Also das, dass ich in Balance komme, dass ich gut einschlafen kann, dass ich meine Schlafzeiten auch habe, weil der Körper braucht Erholung und der Schlaf ist das Beste. Das sagt man auch in der Psychiatrie. Wenn Menschen nicht schlafen, wird man wirklich krank, ja. Und Schlaf ist in Krisensituationen immer das Beste, einfach durchzutauchen oder bei schwierigen Entscheidungen, sagt man auch im Volksmund, schlaf einmal eine Nacht drüber und dann wird schon wieder werden. Das ist das eine, aber sich auch bewusst zu machen, was sind meine Stressoren? Stressoren können auch aus der Umgebung sein, können Lärm sein, können Umwelten sein. Ich wohne vielleicht neben einer stark befahrenen Straße, wo ich in der Nacht gar nicht zur Ruhe komme. Es gibt viele Themen.
Aber was macht man mit Stressoren, die du nicht ändern kannst? Deine Einstellung dazu ändern?
Ja, die Einstellung dazu ändern, die Perspektive zu ändern und zu sagen, es ist so, weniger zu grübeln. Also was gestern war, war gestern. Die Uhr kann ich nicht zurückdrehen. Ich kann vielleicht etwas daraus lernen, aber jetzt zu grübeln und zu denken, oh mein Gott, Boden tu dich auf. Ja.
Aber interessant, weil du betreibst sicher keine Hyperreflexion, oder? Du bist kein Mensch, der in diesem Gedankenkarussell.
Nein.
Aber das ist schon, glaube ich, weit verbreitet. Also das heißt, du steigst aus diesem Gedankenkarussell völlig relativ rasch aus oder du steigst erst gar nicht ein. Aber wie auch immer, du schaffst es nicht so in diese Hyperreflexion zu gehen, oder? Dass du die Dinge zu sehr zu überanalysierst.
Genau, das bringt doch überhaupt nichts. Nicht bewerten, aufhören zu bewerten.
Aber das heißt, du bewertest nicht, sondern du nimmst zur Kenntnis.
Ich nehme es einfach zur Kenntnis.
Okay.
Ich denke mir nicht, mein Gott, na um Gottes Willen, was habe ich jetzt da für einen Fehler gemacht und oh mein Gott, was hätte ich besser machen können. Ich meine, das passiert schon auch, ja, aber im großen Stil nicht.
Sondern was denkst du dir?
Ich denke mir abgehakt, nächstes Thema.
Aber wie lernst du dann aus dem Thema?
Na, also wenn ich lernen will.
Aber wie schaffst du das, dass du den Fehler nicht wiederholst und immer in so einem Muster drinnen bist? Weil du musst ja irgendwann auch innehalten und zum Beispiel erkennen, okay, wenn wir jetzt bei der Gesundheit und Wohlstand bleiben, ja, ich werde immer wieder, gehe ich über meine Grenzen, deswegen werde ich krank, deswegen kann ich das Projekt nicht abgeben, deswegen verliere ich diese Projekte und dann verliere ich mein Einkommen. So.
Ja, ja.
Und wie schaffst du das, dass du nicht so hyperreflektierst, sage ich mal, aber genug, dass du trotzdem gewisse Muster durchbrechen kannst, die ungesund sind?
Na, also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich Muster habe, die ungesund sind. Also ich reflektiere einfach viel, viel weniger. Ich habe mir ja früher in meinem Vorberuf dauernd, ich habe mich fehl am Platz gefühlt und habe mir gedacht, es passt nicht so, wie ich bin.
Ich weiß nicht, wenn jetzt jemand ein Choleriker ist und immer seine Mitarbeiter anschreit, da finde ich sehr wichtig, dass der mal in sich geht und kurz reflektiert, ja, und nicht immer denkt, na, alle anderen sind schuld, warum ich cholerisch bin, oder? Also das meine ich. Also ich finde eine gewisse gesunde Selbstreflexion ja wichtig, damit man sich persönlich weiterentwickelt.
Na schon, aber weißt du, ich setze auch sehr stark Grenzen. Also wenn man das in Choleriker hat, ja, also wenn mich jemand anschreit, dann, na bitte, der lernt mich auch kennen, ja? Also da nehme ich mir auch kein Blatt mehr vom Mund. Also, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja, dann mache ich schon meinen Stopp und sage, hallo, mit mir nicht.
Naja, aber du bist doch eigentlich eine ganz Konziliante. Also, wenn man dich näher kennt, ich meine, du kannst schon Grenzen setzen.
Naja. Naja, also, Sabi, das ist schon, manchmal, wenn da jemand wirklich ganz arg ist, dann sehe ich auch rot.
Okay.
Ja, man muss Grenzen setzen. Also
naja,
wirklich.
Aber du setzt ja immer konstruktiv die Grenzen. Du wirst ja nicht auf das gleiche Niveau vom anderen gehen, dass du zurückschreist, oder? Also ich fände es ja wichtig im Sinne, dass man nicht bewertet, finde ich ja auch, dass man nicht dann das Gleiche macht wie der andere. Sagen wir, der eine schreit dich jetzt an.
Ja.
Und warum sollst du zurückschreien, oder? Du kannst ja auch aus Stärke nicht zurückschreien und sagen, bitte nicht in diesem Ton oder
genau.
Entschuldigen Sie, Sie waren jetzt der Grenze überschreitend. Ich ersuche, dass Sie da mehr höflich sind. Ja.
Ja.
Also was ist mein? Man muss ja nicht dann wie ein Neandertaler auch die Keule
werfen.
Oder? Wie siehst du?
Na, also ich sehe das. Ich werde dann immer ruhiger.
Okay.
Ja? Also.
Ja, verstehe.
Ja. Und das passt dann schon. Aber ich finde einfach, man sollte halt viel mehr sich selber überlegen, wo sind meine Grenzen, wo sage ich Stopp und nicht dieses reinziehen lassen oder das mit einem tun, machen, lassen. Das finde ich halt schlecht. Also für einen selber die Verantwortung übernehmen und zu sagen, hallo, wenn ich jetzt einen Blödsinn gemacht habe, dann muss ich selber richten, dann muss ich so viel Courage haben und sagen, das war jetzt aber dumm von mir. Oder sich selber wieder rausziehen aus dem Schlamassel, das hilft ja keiner. Man muss ja selber machen, aber auch zu sagen, stopp, mit mir nicht. Ja. Also da gewinnt man ja eher an Anerkennung.
Ja, also ich glaube, da stimmen wir überein, genau, dass es für jeden Menschen wichtig ist, dass du gesunde Grenzen setzen, genau, kannst, wenn jemand grenzüberschreitend ist. Ja, also das finde ich wichtig. Und ich glaube, dass sich Mädchen oder Frauen dann oft nicht so leicht tun, weil du, glaube ich, so in den Rollenbildern oft sagst, ja, das brave Mädchen und so weiter. Und ich glaube, dass das mit brav ja im Guten gemeint ist, dass du ein konzilianter Mensch bist, was ich an sich gut finde. Ja, wenn der Welt wird so viel gestritten, finde ich ja gut, wenn du konziliant und Friedenskultur betreibst. Ja. Aber ich glaube, was du ansprichst, eben dieses, dass du dann aber keine Grenzen setzen lässt, dass Menschen dann dich unhöflich oder respektlos behandeln, da finde ich, kann man sehr wohl höflich darauf aufmerksam machen, dass dann auch eine gewisse rote Linie gibt, dass das auch für den anderen ja auch nicht gut ist, das mit wem zu machen. Das prägt ja den anderen dann auch negativ.
Na, weißt du, und weil du ganz am Anfang das Thema Bildung angesprochen hast. Und Bildung ist so wichtig, um seine eigenen Grenzen auch zu setzen und zu sagen, stopp, hallo einmal. Ja? Und das ist, oder auch nachzufragen, in Gesundheitsthemen nachzufragen oder sich zu trauen und wenn nicht, dann hole ich mir ein anderes Angebot ein. Also das bringt schon was. Also mutig sein, das möchte ich den Frauen mitgeben.
Vielleicht kann ich an dieser Stelle sagen, weil ich in einer Bank tätig bin, Qualität hat halt seinen Preis. Ja, also ich glaube, du kannst, dass du gewisse Dienstleistungen, glaube ich, musst du halt, wenn dir die was wert sind, zahlst du halt eine gewisse Summe dafür.
Ja, das ist einfach so. Und wenn man aber das Gefühl hat, man wird gut betreut, ja, ich habe das gehabt, das war, ich weiß nicht mehr genau was, 2022, kurz bevor die Zinsen, die so raufgeschnellt sind, hat mich meine Bankerin angerufen und hat gesagt, du, wir machen jetzt einen Fixzins. Ganz schnell.
Da war sie schlau.
Ganz schnell. Ich weiß, da kommt was daher. So, und dann habe ich 1,2%. Und das ist großartig. Heute mit der Inflation und mit den Zinsen, das war großartig. Und das werde ich nie vergessen. Ja. Und da agieren, also ich fühle mich halt bei Frauen im Bankwesen auch viel, viel besser jetzt aufgehoben oder auch verstanden, als die Erfahrungen, die ich mit Männern gemacht habe. Da weiß ich nicht, ob diese feinen Antennen jetzt so da sind, jetzt auch sensibel damit umzugehen.
Mhm. Also meine Erfahrung ist die, also wir haben ja auch viele Vermögensberaterinnen, dass du natürlich so die Lebensrealitäten der Frauen besser verstehst. Mhm. Aber ich finde, es gibt schon viele männliche Frauen, verstehe auch, weil ja viele trotzdem Töchter haben oder Nichte haben oder Enkelin haben. Und es gibt schon viele Männer, die sich auch ganz schön für die Gleichberechtigung einsetzen. Und das finde ich auch richtig toll. Also ich fand jetzt auch zum Beispiel, wir haben ja diese Finanzbildungsworkshops gemeinsam gemacht, wo du ja auch immer so ein Highlight bist, weil du dann über die Frauengesundheit sprichst und dass wir Frauen eben mehr auf uns achten sollen. Und ich fand das ganz interessant, dass da auch oft Männer zu mir gesagt haben, ja, ich will, dass meine Tochter sich das anhört oder, also ich glaube, du hast schon auch ein höheres Bewusstsein. Je mehr du dich in den anderen hineinversetzt, kannst du, glaube ich, und du brauchst auch beide, du brauchst ja nicht Männer und Frauen, dass du diese Rechte der Frauen mehr verwirklicht werden, glaube ich, brauchst du einfach beide.
Unbedingt, unbedingt. Und wir Frauen müssen wirklich schauen, dass wir zu dem kommen, was uns sowieso zusteht, ja?
Ja, und ich glaube, dass eine Gesellschaft, die gerecht ist, dass du auch viel mehr sozialen Frieden hast. Ja. Und ich glaube, Frieden ist ja trotzdem das, was auch Wohlstand bewahrt. Ich meine, natürlich hast du auch immer gewisse Kriegsprofiteure, aber insgesamt ist Frieden immer besser für die Menschheitsgeschichte.
Auf alle Fälle. Also es gibt ja so Menschen, die immer alles negativ sehen. Mhm. Und die einen Perspektivenwechsel machen und alles positiv sehen, die haben mehr vom Leben, also mehr Wohlstand.
Anne-Marie, was mich interessieren würde ist, was findest du trägt dazu bei, dass man ein wirklich reiches Leben führt? Vielleicht fangen wir mal mit dem Finanziellen an und dann gehen wir auf die anderen Aspekte ein. Also was glaubst du hilft, dass man sich etwas aufbauen kann?
Also ganz wichtig ist Ausbildung, Bildung an sich.
Aber damit meinen wir jetzt nicht nur akademische,
nein,
also Handwerker,
ganz,
weil du bist ja da auch total berufsständig.
Genau. Also mein Vater war Installateur und der hat durch seine Profession wirklich auch einen Wohlstand erzielt. Und einfach Bildung ist ganz, ganz wichtig. Einfach sich auch in der Gesellschaft seine Position zu suchen und zu finden, aber auch die eigene Einstellung. Wie lebe ich? Gehe ich jetzt durchs Leben und sage immer, das Glas ist halb leer und alles ist so furchtbar, ja, und so dramatisch? Oder freue ich mich, dass Kleinigkeiten, eine Blume am Wiesenrand, Kleinigkeiten oder ein Lächeln von einer Verkäuferin im Supermarkt? Das ist doch auch etwas Schönes, wo ich mir denke, mein Gott, na, es ist schön zu leben. Um das geht es ja letztlich. Und wenn ich das verbinden kann mit Wohlstand, Wohlstand jetzt im Sinne auch von eigenem Empfinden und was kann ich mir leisten, was kann ich mir Gutes tun, das heißt nicht, ich muss alles haben.
Ja.
Ich muss nicht alles haben, aber sich zu überlegen, ich bin gesund, ich lebe in einem Land, das, wo Frieden herrscht, das ist schon mal ein großes Privileg. Wir schauen immer auf das, was vielleicht andere nicht da ist, ja, aber das zu haben, ich glaube, das ist ja wichtiger denn je.
Hast du das Gefühl, weil du hast das vorher kurz angeschnitten, dass du ja, auch weil du in diesem Pflegebereich sehr viel Einblicke hast, dass du diese Endlichkeit des Lebens ja in deinem Berufsalltag vielleicht öfter siehst,
ja,
und begegnest. Also wir wissen alle um unsere Endlichkeit, aber du bist halt tagtäglich damit auch konfrontiert, dass dir das einen anderen Blick aufs Leben, aufs Jetzt gibt?
Schon, weil es gibt Menschen, die sind körperlich oft sehr beeinträchtigt, gesundheitlich sehr, sehr beeinträchtigt und die haben trotzdem noch eine Lebensfreude und freuen sich halt an kleinen Dingen, die, wo man dann schon selber sehr, sehr, sehr bescheiden wird und auch dankbar wird und sich überlegt, meine Kinder sind gesund, Gott sei Dank, wir können gut leben, wir können unser Leben gut bestreiten. Das ist schon etwas, wo ich mit tiefer Dankbarkeit einfach versuche, das auch weiterzugeben. Und wenn man sich überlegt, es gibt solche schrecklichen Schicksale in Familien oder jetzt direkt auch im Klinikum, die man dann sieht, wo ich mir dann oft denke, oh mein Gott, na, wie arm. Und aber selbst Menschen, die in einer palliativen Situation sind, dann oftmals auch noch so eine Freude erleben können in Kleinigkeiten, ja, wo sich dann auch noch was auftut. Das finde ich einfach schön.
Aber das heißt, das ist schon auch ein Geschenk, weil ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man über die Endlichkeit nicht so gern nachdenkt. Mhm. Aber dass es auch ein Geschenk sein kann, dass dadurch, dass du mit Palliativ oder so mehr zu tun hast, dass du auch siehst, dass man auch so in diesen letzten Augenblicken auch noch ganz viel Lebensfreude auch empfinden,
ja,
kann.
Ja, schon. Ja, schon. Also vor allem, wenn man eine gute Begleitung hat, dann passiert das schon. Also, und mein, das ist oftmals in Kliniken oftmals eine schwierige Situation, aber dieses familiäre Umfeld, diese familiäre, der Zusammenhalt ist etwas, der dann Sicherheit gibt und das dann einfach schön sein kann. Ja.
Annemarie, ich habe eine Frage noch zur Erbengesellschaft, weil du in unseren Vorgesprächen erwähnt hast, dass das bei Männern und Frauen unterschiedlich ist. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Auf alle Fälle. Ich habe vor vielen Jahren einmal zu einer Freundin gesagt, die hat eine prekäre Familiensituation und da habe ich gesagt, du musst ja nicht immer alles auf das gemeinsame Sparbuch tun. Tu doch einfach ein paar hundert Euro immer zur Seite für dich, ja? Und du legst auf ein separates Konto. Und was war? 10, 15 Jahre später war die Scheidung und sie hätte sonst gar kein Geld gehabt. Und so hat sie wenigstens das Startkapital gehabt für eine kleine Wohnung. Also ich denke schon, dass wir Frauen da auch klug überlegen müssen, was kann ich leisten, was kann ich mir ansparen, so dass ich wirklich auch dann für Notsituationen etwas habe.
Vielen Dank, Annemarie, dass du uns so teilhaben lässt an all diesen facettenreichen Aspekten deines Berufslebens, aber auch aus deinem privaten Umfeld, dass du uns teilhaben hast lassen, wie du vorsorgst, wie du es geschafft hast, ein Haus zu bauen mit zwei kleinen Kindern, was für Sparpotenzial du siehst, dass du wirklich auch im Alltag da so mit einem hohen Bewusstsein ausgestattet bist. Und ich wollte dich noch fragen, wann hast du dich das letzte Mal reich gefühlt?
Ich fühle mich jeden Tag reich.
Oh, das ist aber schön.
Ja. Ja, ich könnte jetzt gar nichts anderes sagen. Ich fühle mich wirklich jeden Tag reich.
Und dann machst du das fest?
Einfach, weil ich glücklich bin und ja.
Das ist richtig schön. Mhm. Ich teile immer zum Schluss oder mittendrin so Buchempfehlungen und Filmempfehlungen zu den Themen, über die wir gesprochen haben. Und für heute habe ich folgende Buchempfehlung. Das eine heißt Burnout AD von der Elisabeth Lukas. Das lese ich gerade. Sehr, sehr interessant, weil sie eine ganz andere Perspektive zum Teil auf dieses Thema bringt und auch anspricht, dass auch ein zu wenig gefordert sein auch zu Burnout führen kann, also zur Erschöpfung, und dass der Mensch an sich das braucht, auch das Gefühl zu haben, dass er eine Aufgabe hat. Das zweite, was ich empfehlen kann, Filmempfehlung, und zwar Wie wird man 100 Jahre alt? Die Geheimnisse der blauen Zone. Weiß nicht, ob du das schon gesehen hast.
Nein, nein.
Also, das musst du ja ansehen. Ich habe meine Eltern genötigt, sich das anzusehen. Jetzt machen sie mal jede Woche Fitness und so weiter.
Ah.
Bei diesen 8 Zonen werden Regionen in der Welt näher beleuchtet, wo Menschen gesund bis zu 100 Jahre alt werden.
Aha, ja,
und die
ja.
haben alle so gemeinsame Merkmale. Und eines ist dieses, dass sie zum Teil in Regionen leben, die hügelig sind, wo du dann ganz viel Stufen rauf und runter gehen musst, oder die essen irgendwie am Boden, die machen ganz viel Bewegung im Alltag, also nicht Fitnessstudio, sondern einfach Alltagsbewegungen.
Ja, ja.
Also Zitat meines Vaters, er ist jetzt wieder viel motivierter, wenn er sich irgendwie strecken muss nach einem Buch oder so, nachdem er das gesehen hat. Also du siehst, dass diese alltäglichen Dinge, wie die beitragen auch zu deiner Bewegung. Also du musst nicht immer teures Abo im Fitnessstudio, obwohl es natürlich auch nett ist, aber allein wenn du im Alltag das integrierst, zeigen die halt, macht das schon was aus. Und dann haben sie den Gesundheitsaspekt, dann haben sie den Aspekt des ehrenamtlichen Engagements, also was du ja auch angesprochen hast,
ja,
mit dass man eine Aufgabe hat. Dann das Thema Ernährung, das wissen wir, dass man eben auch schaut, dass man regional isst und diese Dinge. Und dann haben sie das Thema Zuversicht und Glaube, also je nachdem, wie jemand spirituell ist, aber jedenfalls dieses Urvertrauen und Zuversicht trägt eben auch sehr dazu bei. Und Singapur ist dann diese Zone, die versucht jetzt künstlich das auch zu schaffen. Und die haben beispielsweise, haben die steuerlich anscheinend das so geregelt, dass wenn du in der Nähe deine Eltern siehst, wenn die älter werden, dass du steuerlich begünstigt wirst, wenn man gesehen hat bei diesen Filmen auch über diese 8 blauen Zonen, dass die in so einem Familien- oder Freundeskreis eingebunden sind, auch länger und gesünder leben. Oder die haben jetzt so Märkte überall eingeführt, wenn Menschen, die dann zusammenkommen, also Räume der Begegnung. Dann haben sie, glaube ich, alle in Singapur auch versucht, jetzt die ganzen Parkgaragen zu begrünen. Also, dass wenn man mehr Grün sieht, macht das auch was aus. Also, ganz interessante Dokumentationsreihe kann ich empfehlen. Und mit Kindern kann ich empfehlen, Alles steht Kopf. Weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das ist über die verschiedenen Emotionen. Ist ein Disney-Film. Und ich finde das ganz toll gemacht, weil du siehst dann Wut und Neid und Freude und null Bock und Zweifel, und die wohnen im Kopf eines Menschen und haben aber so einen eigenen Charakter. Und du lernst eigentlich sehr kreativ und entertaining, wie Emotionen im Alltag uns begleiten und wie die dann das Ruder übernehmen können, ja.
Oh mein Gott.
Also das kann ich in diesem Zusammenhang auch empfehlen.
Ja, liebe Sabi, wie schaffst es du mit 3 Kindern?
Ja.
Da einfach fit und gesund zu bleiben.
Ja, also im Gegensatz zu dir mache ich nicht alles alleine. Also ich glaube, dass das schon auch hilft. Also meine Eltern wohnen nur eine Viertelstunde von mir entfernt. Ich habe schon einen wirklich sehr engagierten Mann, der auch wirklich engagierter Partner ist. Also ich muss sagen, deswegen, ich bewundere dich sehr, weil du stemmst schon sehr, sehr viel alleine. Und ich muss sagen, ich bin jemand, ich habe schon auch ganz, ganz viel Unterstützung. Und ich glaube, dass ich aber jemand bin, der das gut annehmen kann. Also ich glaube, dass ich vom Typ her früher war, ich glaube, beim ersten Kind hatte ich das mehr noch, dass ich gedacht habe, man muss alles selber machen und so weiter. Aber dann irgendwann, ich glaube, das war aufgrund eines Unfalls, den ich hatte. Ich hatte mal einen schweren Skiunfall und dann konnte ich 4 Monate mehr gehen. Und also jetzt kann ich natürlich alles wieder, ja. Und ich habe dann eigentlich in der Zeit habe ich ganz viel Hilfe dann bekommen, weil ich konnte nichts mehr machen. Und das fand ich irgendwie ganz toll. Und da habe ich dann eigentlich gelernt, man muss ja nicht alles selber machen, man kann ja auch gemeinsam viele Dinge machen. Und insofern zu deiner Frage, wie ich das mache, ist, glaube ich, dass ich gelernt habe, dass Wohlstand Gemeinschaftsarbeit ist und dass es leichter und lustiger ist, wenn man vieles auch gemeinsam machen kann.
Das ist doch schön.
Also vielen Dank, liebe Annemarie, für deine Offenheit und für dein engagiertes Mitsprechen über wirklich reich. Und wir reden über mehr als nur Geld. Ich habe mich sehr über diesen Austausch gefreut und bedanke mich auch bei allen Hörerinnen und freue mich schon auf die nächste Folge.
Danke für die Einladung.
Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit mit freundlicher Unterstützung der Partnerbank. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die dargebotenen Inhalte die persönliche Marktmeinung der Redaktion bzw. der Gäste zum Zeitpunkt der Aufnahme widerspiegeln. Und diese können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die Bank übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Die besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen und unverbindlichen Information. Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von physischen Gold- und Finanzprodukten dar. Jede Investition birgt Risiken bis hin zum Totalverlust. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Performance. Wir übernehmen daher keine Haftung für Entscheidungen, die Sie basierend auf diesem Podcast treffen. Dieser Podcast kann eine individuelle, auf die persönlichen Verhältnisse des Hörers zugeschnittene Beratung durch einen qualifizierten Vermögensberater nicht ersetzen.